Vielen Dank. Ich hatte Sie am Mittwoch bei unserer Weitblick-Folge darum gebeten, mir Ihre interessanten Themen oder Aktien zu nennen, zu schreiben. Und Sie haben davon zahlreich Gebrauch gemacht. Dafür noch einmal wirklich vielen Dank. Insofern ist der Großteil der Sendung heute Ihre Sendung. Das freut mich sehr. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe, Ausgabe Nummer 4 von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 10. Januar. Mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Für die zahlreichen neuen Zuschauer unserer Sendung, unseres Kanals, vielleicht noch einmal ein paar einleitende, ergänzende Sätze. Was möchten wir hier überhaupt machen? Was erzählen wir Ihnen oder warum machen wir das? Also zum einen geht es natürlich immer um das Thema Finanzbildung. Zum zweiten möchten wir das aktuelle Börsengeschehen prägnant und verständlich erläutern, kommentieren. Und natürlich möchten wir auch Ihnen, und ein Teil unserer Kunden schaut hier immer zu, das weiß ich sehr genau, möchten wir auch Ihnen aktuell erläutern, was wir bei der St. Galler Kantonalbank aktuell in den Strategien unserer Vermögensverwaltung so fabrizieren. Das als Einstieg. So, zur heutigen Ausgabe. Wir haben Freitag, den 10. Januar, wie gesagt, wir haben nachmittags und vor wenigen Minuten, lassen Sie mich ganz aktuell sein, kam die Zahl der Woche. Um 14.30 Uhr ist der Arbeitsmarktbericht aus den USA veröffentlicht worden und das ist eine relativ wichtige Zahl, weil wir, wie am Mittwoch berichtet, momentan über zum einen steigende Inflationsraten berichtet hatten und eben die Auswirkungen auf die Rentenmärkte, nämlich steigende Zinsen. Und ich hatte Ihnen die 4,7%-Marke für die 10-jährigen US-Treasuries gezeigt. So, der US-Arbeitsmarkt kam mit über 250.000 neu geschaffenen Stellen. Das war deutlich mehr als erwartet. Also von Abkühlung des Arbeitsmarktes oder Abkühlung der Konjunktur überhaupt keine Spur. Arbeitslosenquote bei leicht gesunken, sogar 4,1% und die Stundenlöhne im Jahresvergleich bei knapp 4% gestiegen. Also alles in der Summe relativ robust, was wiederum darauf hindeutet, dass die amerikanische Notenbank, die ja schon diese Woche veröffentlicht hat, dass sie sich auf der Dezember-Sitzung relativ schwer getan hat mit ihrer letzten Senkung und schon die Prognose für dieses Jahr, was die Anzahl der neuen weiteren Zinssenkungen angeht, zurückgenommen hatte auf 2%, eventuell bei diesen Zahlen vielleicht momentan erstmal gar keine weitere Zinssenkung machen muss. Ganz aktuell, wie reagieren die Märkte darauf? Ja, wie erwartet, leichte Zinssteigerung. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury liegt momentan knapp über die 4,7%-Marke, 4,73. Wir werden nächste Woche im Weitblick, wenn das Ganze wirklich verarbeitet wurde, auch über das Wochenende dann und mit Freitag-Wochenschluss von den Märkten, dann nochmal drauf eingehen. Und es ist klar, die Zinsen, speziell in den USA, die Renditen haben jetzt ein Niveau erreicht, die dann doch eventuell zu einer Belastung für die Aktienmärkte werden können. Und das zeigt sich. Der S&P 500 momentan, kurz vor Börsenbeginn, vorbörslich, ja, etwa bei 5.860, knappes Prozent im Minus. Das bedeutet, auch den Chart hatte ich Ihnen am Mittwoch gezeigt, er nähert sich ganz stark der von mir so entscheidend genannten Unterstützungszone, 5.850 bis etwa 5.780. Und die Aussage am Mittwoch war, solange wir oberhalb dieser Marke notieren, ist alles okay. Sollten wir diese Marke, diese Zone unterschreiten, besteht durchaus die Gefahr einer kurzfristigen Topbildung und Trading-Verkaufssignale, größere Konsolidierung. Aber auch das werden wir definitiv im Weitblick dann in der nächsten Woche, wenn die Woche hier zu Ende gegangen ist, dann beurteilen können. So viel zum Start. Ja, lassen Sie mich jetzt beginnen mit dem, was wir am Mittwoch angekündigt hatten, Ihre Fragen. Und ich bitte Sie sehr um Verständnis, wenn wir es nicht schaffen, alle Ihre Themen, alle Ihre Fragen berücksichtigen zu können. Das mag zum einen manchmal mit der Anzahl Ihrer Rückmeldungen zu tun haben und zum zweiten passt auch nicht jede Frage, jedes Thema oder jeder von Ihnen angefragte Titel in unserer Anlageuniversum, in die Berücksichtigung bei uns in den Portfolien. Also seien Sie nicht traurig oder gar böse, wenn ich nicht auf alles eingehen kann, aber ich hoffe, wir haben den Großteil der von Ihnen eingesandten Kommentare verarbeitet. So, lassen Sie mich beginnen Und wir beginnen, und Sie sehen schon anhand der Blätter, die ich Ihnen heute hier mitgebracht habe, es sind relativ viele, also wir starten direkt los. Lassen Sie mich mit der ersten Frage von Ihnen beginnen, die für mich durchaus die schwierigste ist. Es geht nämlich um das Thema Bitcoins, also Kryptowährungen oder Kryptos. Für mich sind das ja keine Währungen. So, meine Haltung zu Bitcoins würde Sie sehr interessieren. Und mit welcher eventuellen Gewichtung sollte man das vielleicht in die Asset Allocation aufnehmen? Und ich tue mich mit dieser Frage oder der Beantwortung dieser Frage ganz einfach deshalb schwer, weil eine Meinung zu Bitcoin einfach eine grundsätzliche ist. Entweder glaubt man an dieses Thema und möchte es eben neben Papiergeld und Gold oder vielleicht sogar anstatt dessen als die neuen Währungen der Zukunft haben, dann hat man sie in seinem Portfolio. Oder man sagt, wenn ich das so flapsig ausdrücken darf, das, was ein Computer da errechnet, eine Lösung einer Rechenaufgabe soll jetzt $100.000 wert sein, das ist Quatsch, für mich ist der Wert bei null. Also dazwischen schwanken so die Extreme. Insofern versuche ich einfach, das in der Form zu beantworten, indem wir uns einmal anschauen, auch wieder technisch, Sie wissen, wir schwanken immer oder verbinden die fundamentale Analyse mit der technischen Analyse. Fundamental gibt es für mich bei Bitcoin keine Analyse, also schauen wir auf die technische Analyse. Und was hat zum einen Bitcoin in den letzten 12 Monaten gemacht? Wie sieht die aktuelle Situation aus? Und der nächste Blick, wie immer, dann auf die strategische Ebene. So, und der Blick jetzt auf die letzten Monate zeigt natürlich, dass passend zum 5. November die US-Wahl und der Gewinner der Wahl, Donald Trump, ein dann ausgesprochener Krypto-Freund, dafür gesorgt hatte, dass Bitcoin nach einem halben, dreiviertel Jahr Konsolidierung um diese 70.000 US-Dollar-Marke diese Marke überwinden konnte, dynamisch angestiegen ist auf neue historische Höchststände. In der Spitze ging es dann sogar bis 108.000 US-Dollar. Das war der 17. Dezember. Und was mir im kurzfristigen Zeitfenster ganz offen gesagt nicht gefällt, ist diese Chartformation, die wir da oben sehen. Das sieht leicht nach einer leichten Topbildung momentan aus. Wir haben die 38-Tage-Linie ist schon unterschritten und es ist relativ klar, ganz wichtig ist die Zone um die 90.000 US-Dollar. Sollte die nach unten unterschritten werden, hätten wir wirklich Trading-Verkaufssignale und die nächsten Unterstützungen wären dann zum einen die 100-Tage-Linie bei etwa 85.000 oder die 200-Tage-Linie, die dann bei 73.000 US-Dollar verläuft. Also kurzfristiges Fazit zu Bitcoin technisch betrachtet, Kurse unter 90.000 liefern Trading-Verkaufssignale. Wie sieht die strategische Sichtweise aus? Und da kann ich natürlich nur sagen, hier sogar mit einem Chart über die letzten 10 Jahre auf der Wochenebene, nicht nur die 5 Jahre, mit der Überschrift wahnsinnig starke Performance, wahnsinnig starke Schwankungen. Also vor 10 Jahren notierte Bitcoin dann noch angepasst bei etwa 200 US-Dollar und von 200 auf 108.000 US-Dollar im Dezember ist natürlich tierisch. Wir haben also eine extrem hohe Performance. Diese extrem hohe Performance muss aber auch mit extrem hoher Volatilität, zumindest in der Vergangenheit, ausgehalten werden. Volatilität kann positiv sein, wenn die Kurse steigen. Volatilität kann aber eben auch negativ sein, wenn wir in Korrekturphasen kommen. Und wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen in den Jahren 2017-18 und in den Jahren 2021-22, gab es massive Kursrückgänge bei Bitcoin, zwischendurch etwa bei von der Spitze jeweils dann -70, -80%. Das muss man einfach wissen. Wie sieht auf der strategischen Ebene Bitcoin dann technisch aus? Ja, wir haben die Durchschnittslinien, die jetzt hier eben keine Tagesdurchschnittslinien sind, sondern Wochendurchschnittslinien. Wir sind da natürlich ganz oben im Kurs. Und die pinke Linie, die sich da nähert, die bei $72.000 notiert, ist die 38-Wochen-Linie. Und wir hatten gerade schon mal die Marke um die 70.000 US-Dollar. Das war nämlich das Ausbruchsniveau. Würde bedeuten, falls Bitcoin stärker korrigieren sollte, wäre ein plausibles Korrekturziel die Zone um ca. 70.000 bis 75.000 US-Dollar. So viel technisch dazu. Und um Ihre Frage noch konkret zu Ende zu beantworten. Sie hatten auch gefragt, wenn ich es allokiere, mit wie viel in meinem Portfolio soll ich es denn machen? Ja, wenn man nur auf die Performance-Zahlen gucke, müsste man sagen, je mehr Bitcoin, desto besser im Portfolio, desto größer war die Performance. Was mir daran eben so schwerfällt, sind diese hohen Schwankungen auch nach unten, diese -70, -80%, die man zwischendurch auch verarbeiten musste. Grundsätzlich kann ich nur sagen, die Akzeptanz der Anlageklasse Kryptos hat im letzten Jahr, im Jahr 2024, deutlich zugenommen. Und zwar in dem Moment, als die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die SEC, die Genehmigung für die Auflage für den Vertrieb von, ich glaube, acht Bitcoin-ETFs war es, gegeben hat. Das heißt, die Anlageklasse Krypto findet auch im institutionellen Lager verstärkt Akzeptanz, wahrscheinlich auch wegen der hohen Performance-Zahlen, die damit bisher in der Vergangenheit erzielt werden konnte. Und je nach Risikobereitschaft oder nach der Chancensuche muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob er zum einen grundsätzlich an das Thema glaubt und wenn ja, mit welcher Depotgröße, mit welchem Depotgewicht er Bitcoin allokieren möchte. Auch da gibt es, wie ganz häufig an der Börse, kein klares richtig oder falsch. Zumindest in den vergangenen Jahren war es definitiv, was die Performancezahl angeht, zumindest in der Summe betrachtet, falsch, Bitcoin nicht zu haben. So viel dazu. Das war die erste Frage. Dann habe ich jetzt zwei Fragen von Ihnen, zu denen ich keine Charts dabei habe. Sie hatten einmal das Thema Goldminen im Allgemeinen oder Fortuna Mining angesprochen. Dazu muss ich jetzt auch bei der Beantwortung der weiteren Fragen mich bei meinem lieben Kollegen Christian Gombert ganz stark bedanken, weil er hat mir sehr, sehr viel zugearbeitet bei der Beantwortung Ihrer Fragen und mir auch sehr viel Text geschrieben. Also fangen wir an. Thema Goldminen. Im Portfolio-Kontext, hier reden wir wieder über das Thema Depotstruktur. Mögen wir Goldminen? Wie sind die Aussichten oder wie ist die Beurteilung? Allerdings sind viele Goldminen entweder hoch bewertet und weisen einen schlechten Track Record auf. Und das hat sich im letzten Jahr, also im Jahr 2024, wieder gezeigt. Die Förderkosten stiegen zu Anfang des Jahres aufgrund des Ölpreises. Und nachdem der Ölpreis im Verlauf des Jahres 2024 zurückkam, blieben die Förderkosten trotzdem hoch. Die meisten großen Goldminen haben in der Summe Förderkosten, die bei etwa 1.400 US-Dollar je Unze liegen. Im Jahr 2020 war man noch unter 1.000 Dollar. Also im Jahr, in diesen vier Jahren 40%, eine 40%ige Erhöhung der Förderkosten. Dazu, wie setzen wir es um? Auch das hatte ich ja gerade in der Einleitung erwähnt. In unserer Strategie Aktienflex, die ich sehr häufig schon erwähnt hatte, halten wir aktuell zwei kanadische Werte, einmal Agnico Gold mit mittleren Minen Kanada und Mexiko, gutem Management und dem Potenzial der Integration einer Übernahme. Agnico Gold fördert pro Jahr etwa 3 Millionen Unzen. Der zweite Wert ist Wheaton Precious, eine Royalty Company mit Fokus auf Gold und Silber. Und das hat die Firma aufgrund ihres Geschäftsmodells weniger Risiken bei Förderkosten und Investitionen. So viel zu der generellen Frage Goldminen. Dazu kommt, der Sektor reagiert natürlich auf den Goldpreis, ist auch klar. Sollte Gold weiter steigen und Gold konsolidiert ja seit seinem Hoch bei 2.800 US-Dollar, würden auch die Goldminen tendenziell weiter steigen. Und zu Ihrer Frage, Fortuna Mining ist uns bisher noch nicht aufgefallen, könnten auch sagen, wir kennen sie nicht, die Aktie. Es ist ein kleinerer Wert, der gerade einmal 350.000 Unzen produziert, etwa ein Zehntel von Agnico Gold. Also wir halten es da eher bei den größeren. So viel zum Thema Goldminen. Ihre nächste Frage, auch eine sehr gute Frage, zu der mir Christian Gummert, ich sehe schon, sehr viel Text zugeliefert hat. So, die Frage. Aufgrund des Trends von zunehmender Elektrifizierung, wachsendem Strombedarf, auch durch die KI, überlege ich, also Sie, in ABB oder Schneider Electric zu investieren. Wie ist Ihre Meinung, also unsere Meinung zu den beiden Unternehmen und für was wir uns entscheiden würden? So. Dazu die Ausarbeitung von Christian Gombert, unserem Aktienspezialisten. Und hier kommt das auch wieder aus Portfoliopunkten, Portfoliostruktur, Portfolio-Gesichtspunkten halten wir aktuell keine Schneider Elektronik im Portfolio, obwohl wir das Unternehmen als Qualitätsunternehmen einstufen. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir nach diesen politischen Problemen, die in Frankreich herrschen, generell im Portfolio unser Gewicht in französischen Aktien reduziert haben und dem ist sozusagen Schneider Elektrik dann zum Opfer gefallen. Auch das zeigt wieder dieser Punkt, es gibt ganz häufig kein richtig oder kein falsch. Wenn ich eine Aktie nicht im Portfolio habe, muss das nicht heißen, dass ich eine schlechte Meinung dazu habe. Nur so viel dazu. Ich hatte einmal einen breiten Aktien-ETF, den All Country World EMI, also inklusive Small Caps, inklusive Emerging Markets erwähnt. Das ist ein Universum von 90.000 Aktien. Wir beschränken uns in unseren Portfolien, die wir mit Einzelaktien abbilden, also zum Beispiel der Aktienflex, im Bereich meistens von 60 bis 65 Aktien. Das nur als Erläuterung dazu. Ihr zweiter Titel Ihrer Frage, ABB, ist ein weiterer Wert, den wir mögen. Dieses Unternehmen haben wir, also vor allem Christian Gombert, Ende November direkt, also vor Ort, mit einem Unternehmensbesuch in Zürich besucht. Im Gespräch mit dem Management lag der Fokus auf dem Wachstum und der Marge. Die beiden Geschäftsfelder Electrification und Motion können nachhaltig strukturell wachsen. Das Management sieht das Umsatzwachstum mittelfristig bei 5-7%, wobei 4% auf die Volumenkomponente entfallen. In wichtige Investmentthemen sind die letzte Meile der Stromleitung, Kontrollgeräte für Motoren und Antriebssysteme. So, trotz Wachstum werden derzeit keine Auslastungsprobleme gesehen. Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in den letzten Jahren führten zu einer nachhaltigen operativen Margenverbesserung. Margenverbesserung ist etwas, das gefällt mir gut. Von 11-18%. Für die nächsten Jahre wird von ABB eine Zielmarge von 16-19% angestrebt. Diese Profitabilität ist vor dem Hintergrund des schwachen Bereichs Robotics und der sehr schwachen Bauwirtschaft bemerkenswert. Also, wir haben ABB sowohl in unserer Schweizer Strategie als eben auch im Aktienflex. Wir mögen aber beide Aktien. So viel zu dieser Frage. Ihre nächste Frage. Was halten Sie von US-Konsumwerten wie PepsiCo, General Mills, Mondelez und so weiter, die alle am 52-Wochen-Tief, also am Jahrestief notieren und ob wir einen Favoriten aus diesem Bereich haben? Auch hier wieder eine ausführliche Antwort von Christian Gombert. Und hier reden wir auch wieder über das Thema, ich muss nicht eine Aktie nicht mögen, um sie eventuell nicht im Portfolio zu haben, weil sie vielleicht aufgrund meiner Depotstruktur nicht mehr hineinpasst. So, US Food and Beverage, also hier die Getränke- und Nahrungsmittelhersteller, passt bei uns sehr selten in unsere Portfolios. Das hat eine relativ einfache Erklärung. Wenn ich in einem globalen Portfolio einen gewissen US-Aktienanteil habe, wenn wir jetzt vom MSCI World reden, würden wir von momentan über 70% US-Depotanteil reden. Wir haben in unseren Portfolios zurzeit etwa 55% US-Aktien. Kaufen wir in den USA vor allem erstens die Tech-Werte, zweitens die Banken und drittens Transportunternehmen. So, und damit ist mehr oder weniger unsere US-Aktienquote schon einigermaßen ausgeschöpft. Also den Basiskonsum, den Sie angesprochen hatten, kaufen wir vor allem dann in Europa. So, wir haben ja hier das Thema Nestle, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Da kommen die Quartalszahlen im Februar, das kann wieder spannend werden. Sieht für uns, speziell hier in Europa, die Aktie von Unilever charttechnisch interessant aus. Generell gilt für den Sektor, je höher das organische Umsatzwachstum ist, desto höher ist natürlich die Bewertung. Large-Cap-Unternehmen, also die großen, auch die Sie angesprochen haben, die in der Historie hohe Wachstumsraten ausweisen konnten, waren in Europa speziell Diageo und Nestle. Beide Unternehmen haben nicht nur in 2024, Diageo in 2024 enttäuscht. Und wir warten auf Zeichen, dass man wieder zu historischen Wachstumsraten zurückkehrt. So, das bedeutet, wir müssen grundsätzlich schauen, welche Aktien passen in unsere Portfoliostruktur. Da stellt sich die Frage nach unserer Länder, nach unserer Sektorengewichtung. Und eben, wie gesagt, nur weil wir vielleicht einen Titel nicht im Portfolio haben, was bedeutet, also wir haben weder PepsiCo noch General Mills noch Mondelez, dass wir eine negative Meinung dazu haben, aber wir haben dieses Thema, diesen Sektor aus anderen Bereichen abgebildet. Und zur Unilever habe ich wieder einen Chart mitgebracht, weil Christian Gombert die ja so positiv erwähnt hat. Auch hier wieder der Blick auf die letzten 12 Monate. Wir sehen ein Jahreshoch bei etwa 60 Euro, das war im September. Seitdem konsolidiert die Aktie in dem Bereich momentan ja um die 53, 54, 55 Euro. Dort verläuft die gelbe Linie, die 200-Tage-Linie. Und Sie wissen es von mir ganz häufig, wenn wir über intakte Trends reden und Konsolidierung und man kommt auf diese gleitenden Durchschnitte zurück, sieht das gar nicht so schlecht aus. Unilever gehört, ja, Branche, wie gesagt, Basiskonsum, Körperpflegeprodukte. Der Börsenwert liegt bei 135 Milliarden Euro. Also in Europa ist das schon eine der großen Firmen. Die Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr erwartet bei 17,5. Für nächstes Jahr, also Ende 2026, 16,5. Dividendenrendite 3,5%. Der MACD und damit, der ist im unteren Teil der Grafik zu sehen, und damit komme ich direkt auch noch bei diesem Beispiel Unilever zu einer Ihrer weiteren Fragen, die Sie am Mittwoch gestellt hatten. Gab es schon mal ein Video, bei dem das mit dem MACD näher erklärt wurde? Darauf möchte ich jetzt direkt nochmal eingehen. Sie kennen von mir, wenn ich Ihnen Charts zeige, bewegen wir uns im Rahmen der technischen Analyse. Es gibt die fundamentale Analyse, die wir natürlich betreiben, und die technische. Manche machen eins, manche machen das andere. Wir machen einfach beides zusammen, weil es sich unserer Meinung nach hervorragend ergänzt. Neben der technischen Analyse, also im oberen Teil der Grafik zu sehen, der Chartverlauf, Durchschnittslinien, Trendverläufe, das ist das eine. Ein Hilfsmittel bei der technischen Analyse sind Indikatoren. Und hier würde ich ganz grob unterscheiden zwischen Indikatoren, die eher Trendindikatoren sind, wie der MACD, auf den ich gleich zu sprechen komme. Und Trendindikatoren haben dann eher einen mittel- bis teilweise auch bis langfristigen Horizont, sind also eher für Investoren geeignet, also für uns. Und es gibt als anderen Typ der Indikatoren auch eher Trading-Indikatoren, die kurzfristig überkauft, überverkauft Situationen anzeigen, die eher einen kurzfristigen Horizont haben und dann eher für Trader geachtet sind. Die benutze ich im Sinne unserer Analysen hier nicht. Ich schaue immer eher auf die mittel- bis langfristige Prognose, auf Trendprognosen, weil wir für sie Investoren sind. So, das mal grundsätzlich als Einstieg. MACD bedeutet wörtlich Moving Average Convergence Divergence. Moving Average, also es geht um gleitende Durchschnitte. Und zwar um zweigleitende Durchschnitte, MACD-Linie und eine Signallinie und als drittens einem Histogramm. Das sehen wir alles im unteren Teil der Grafik. Und ganz simpel gesagt ist, wenn die weiße Signallinie oberhalb der roten ist, dann ist man positiv, dann würde man laut MACD sich in einem eher Aufwärtstrend befinden. Das haben wir gehabt im Juli, August letzten Jahres, in der Anstiegsphase. Umgekehrt, die lange Konsolidierung, die wir seit dem Jahreshoch hatten im September, ist über viele, viele Monate bis November hinein von einem fallenden MACD betrachtet worden. Dieses Histogramm, die grünen Balken, geben noch einen Hinweis über Trendstärke, Trendbeschleunigung, Trendabnahme. Das sind also Dinge, die man dabei mit betrachten kann. Und ich schaue, ob ich noch etwas vergessen habe. Ja, Stärke eines Aufwärtstrends oder Abwärtstrend und wie ich ihn sozusagen mit benutze, diesen MACD im Sinne einer Trenddefinition. Grundsätzlich habe ich eher etwas Positives, also einen Aufwärtstrend unterstützt vom MACD, eventuell negativ einen Abwärtstrend. Komme ich in eine Beschleunigungsphase oder in eine nachlassende Trendphase? Komme ich vielleicht in einen Trendwechsel. Also wir haben verschiedene Trendphasen. Auch die versuchen wir mit dem MACD zu greifen, ganz simpel gesagt. Und hier bei Unilever eben nochmal zu sehen, unten rechts, ganz unten jetzt hier im Januar, wir sehen im negativen Bereich scheinbar kurz vor einem Kaufsignal, kurz vor einem Schneiden der Linien, was auch dann diesen Test der 200-Tage-Linie oben im Chart bestätigen würde. So viel zum Wesen des MACDs und was ich auch manchmal erwähne, sind Divergenzen. Bullische Divergenzen, die uns dann gut gefallen oder bärische Divergenzen, die wir nicht mögen. Bedeutet, wenn ein gewisser Chartverlauf von diesem Indikator nicht bestätigt wird. Also ideal, das, was ich besonders mag, ist, wir sehen fallende Kurse bei der Aktie oder dem Index, was wir eben nicht mehr in dem MACD sehen. Es würde sich eine bullische Divergenz ausbilden. Und was ich Ihnen immer zeige, das hier mit der Unilever ist jetzt auf der Tagesbasis und wir gehen auch gerne auf die strategische Ebene, Unilever 5 Jahre Wochenebene. Und da ist eben der Wochen-MACD seit Sommer, seit Herbst ist er auf Short. Also, und er ist noch short. Insofern hat auf der strategischen Ebene die Unilever-Aktie nach dieser Beurteilung noch ein bisschen Luft im Rahmen der Konsolidierung. So viel. Ich hoffe, dass ich Ihnen das Thema Analyse, Indikatoren, welche Art von und eben MACD, den ich sehr gerne benutze, verständlich einfach etwas näher bringen konnte. So viel zu dem. Ihre nächste Frage. Ja. Und das ist auch dann die letzte Frage, die wir sozusagen heute für Sie hier abarbeiten. Es geht um Schweizer Aktien. Das freut uns als St. Galler Kantonalbank natürlich sehr. Also wenn wir uns mit etwas auskennen sollten, dann mit Schweizer Aktien. So, Schweizer Aktien, die von dem niedrigen Zinsumfeld in der Schweiz profitieren könnten, wie zum Beispiel eine Sika, würden mich interessieren. Ja, wir haben in der Schweiz ein anderes Zinsumfeld als das, was wir in der Eurozone oder speziell in den USA an den Rentenmärkten haben. Wie gesagt, USA, Rendite 10 Jahre Staatsanleihe 4,7%. Deutschland, 10 Jahre Bundesanleihe momentan 2,55%. Und eben aufgrund der starken Zinssenkung und der niedrigen Inflationsrate in der Schweiz, Rendite 10-jährige Schweizer Staatsanleihe, die Schweizer Eidgenossen, im Bereich von etwa 0,4%. Das ist was ganz anderes. Insofern sind dort Aktien dann noch viel interessanter. So viel als Einstieg. So, was hat mir mein lieber Kollege Christian Gombert für Sika herausgearbeitet? Auch dort war er zum Unternehmensbesuch in Baar in der Schweiz. Aus unserer Sicht ist Sika das beste Chemieunternehmen im Sektor. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob man den Chemiesektor aktuell kaufen sollte. Aufgrund der zyklischen Komponente und den hohen Energiekosten sind wir bei der Frage aktuell vorsichtig. Wir mögen das Schweizer Unternehmen Sika aufgrund des überproportionalen Wachstums im Chemiesektor. Das Unternehmen profitiert von Marktanteilsgewinnen. Das ist etwas, was uns immer gefällt. Übernahmen und daraus resultierenden Synergien und einer stetigen wieder Margenverbesserung gefällt uns auch. In 2025 und 2026, also dieses Jahr und nächstes Jahr, sollte die Margenverbesserung nochmal etwa bei 100 Basispunkten, also bei einem Prozentpunkt liegen. Eine sehr gute, hohe qualitative Meinung zur Sika-Aktie. Sie kommt, ja, Chemieunternehmen, laut Bloomberg aus dem Sektor Baustoffe. Sie hat einen Börsenwert von 35 Milliarden Schweizer Franken. Also anders als die großen Europäer, über die wir vorhin gesprochen haben, mit mehreren 100 Milliarden. Von der Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis in diesem Jahr beträgt 25,5 und erwartet für das nächste Jahr, also 2026, 22,5. Ja, von 25,5 auf 22,5 heißt, starker Gewinnanstieg erwartet in 2026. Dividendenrendite 1,5%. So, und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie die Sika-Aktie neben der fundamentalen Betrachtung, der qualitativen Betrachtung, technisch aussieht. Ja, und da muss ich sagen, puh, wir hatten im Mai und im September Jahreshöchstkurse von etwa 285 Schweizer Franken. So, wo notieren wir aktuell? 217. Also starke Kursverluste seit September. Was gut ausschaut, ist, dass wenn wir jetzt wieder, um zu Ihrer Frage des MACDs zu kommen, und hier kommen wir direkt zum Thema der Divergenz, sehen wir im unteren Teil der Grafik, dass die fallenden Kurse der Sika-Aktien in den letzten Monaten, also von in der Spitze 285 eben Richtung 210, nicht durch erneute fallende Kurse im MACD-Indikator bestätigt wurde. Er ist nämlich da unten maximal seitwärts gelaufen und er ist jetzt sogar auf Long gedreht. Also wenn diese negative Kursreaktion der Aktie nicht bestätigt wird durch den Indikator, ist das für uns eine bullische Divergenz und das schaut gut aus. Bedeutet als Fazit, es ist ein zyklischer Qualitätswert, der aber ja, massiv gefallen ist in den letzten Monaten, aber mit der Chance auf eine Bodenbildung wäre unterstützt vom MACD. So viel zu den letzten 12 Monaten zur taktischen Betrachtungsweise. Ja, und wie sieht Sika auf die letzten 5 Jahre betrachtet strategisch aus? Da muss ich Ihnen sagen, die Überschrift, und hier sehen wir das Problem. Trotz aller Qualität verläuft der Kursverlauf der Sika-Aktie in den letzten Jahren einfach nur seitwärts. Und das bei stark steigenden internationalen Aktienindizes. Das heißt, die Sika-Aktie ist trotz aller Qualität ein massiver Underperformer gegenüber den großen Indizes. Also sie hätten sie in den letzten Jahren nicht im Portfolio brauchen müssen. Sie ist technisch betrachtet immer noch im Abwärtstrend. Sie notiert auch hier unterhalb aller Wochendurchschnittslinien, die alle in dem Bereich um die ca. 250, 260 Schweizer Franken liegen. Der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik, er ist noch short. Bleibt dabei, sie nähert sich mit ihren 217 Franken dieser massiven Unterstützung, nämlich dem Tief aus dem Jahr 2023, dem Tief aus dem Jahr 2022 bei knapp 200 Franken. Dem Bereich nähert sie sich, sie ist da relativ nah dran, scheint gut unterstützt zu sein. Wir hatten auf der Tagesebene bullische Divergenz. Fazit ist ein zyklischer Qualitätswert mit der Chance auf Bodenbildung in der Nähe der starken Unterstützung bei 200 Schweizer Franken. Hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Jetzt würden wir zu unserem Titelthema kommen. Und das war ja schon relativ provokant von mir formuliert. Das Loser Turnaround Depot für 2025 Teil 1. Um was geht es hier? Es geht um, jetzt muss ich hier meine Dinge wiederholen, es geht um verschiedene Möglichkeiten von Anlagestrategien. Wir haben zum einen natürlich über fundamentale Analyse gesprochen, da geht es um eine eventuelle Unterbewertung, faire Bewertung oder Überbewertung einer Aktie. Und wir reden dann auch hier bei diesem Beispiel eventuell um technische Analyse. Und dort gibt es zum einen ja die Momentumstrategien, die relative Stärke-Strategien, die langfristig eine ja doch hervorragende Performance ausweisen. Das heißt, ich setze auf die Gewinner. Das, was stark gelaufen ist, sollte auch weiter stark steigen. Also das wären jetzt die USKI-Aktien und in Deutschland die SAP als Beispiel. Oder es gibt einen ganz anderen Ansatz und es ist, wie so häufig an der Börse, dass verschiedene Wege zum Erfolg führen können. Es gibt nicht immer das richtige klar oder das klare richtig oder falsch, das ja oder nein, nämlich sozusagen eventuell ein Mean Reversion Effekt, die Mean Reversion Strategie. So, was bedeutet Mean Reversion? Einfach gesprochen nichts anderes, als dass sich die Märkte oder auch einzelne Aktien langfristig eines Durchschnittswertes weiterentwickeln. Der MSCI World hat seit seiner Auflage vor 40 Jahren eine durchschnittliche Performance mit ca. 7% im Jahr erzielt. Die letzten 10 Jahre war es eher sogar 12%. Ein Blick auf die Jahresrenditen, also jedes Kalenderjahr, zeigt hingegen große Schwankungen. Das ist auch das, was ich Ihnen am Mittwoch gesagt hatte. Diese ca. 7%, die ich langfristig mit Aktien erwarte, die erziele ich in fast keinem Kalenderjahr. Entweder bin ich deutlich besser oder eben auch deutlich schlechter. So, 2008 verlor der Index ca. 40% an Wert, 2019 lag er um 27% im Plus. Wir können noch näher gehen. Wir hatten den Einbruch im Jahr 2022, der teilweise minus 15, minus 20 war. Wir haben jetzt die letzten beiden Jahre, 2023 und 2024, auch mit Werten von jeweils über plus 20%. Also diese 7 sieht man fast nie. Was bedeutet eigentlich, es geht darum, bei dem Mean Reversion Effekt, dass solche Schwankungen eben möglich sind. Sie sind natürlich, das gehört zu dem Wesen der ganz normalen Volatilität von Aktien oder Aktienmärkten. Und die Kursbewegung wird langfristig jedoch wieder zurück zum Durchschnittswert führen. Also wenn wir Jahre mit einer schlechten Entwicklung erleben, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht gerade schlechte Unternehmen sind, die irgendwann pleite gehen werden, dass auf diese schlechten Zeiten auch wieder eine Phase mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung folgt. Gilt für Indizes auf jeden Fall, gilt eben dann aber auch eventuell eben für einzelne Aktien oder Sektoren. So würde bedeuten, die Kurse kehren dann wieder zu ihrem fairen Wert zurück. Und dazu, zu diesem Thema, also deswegen heute unter dem Mean Reversion Effekt, unsere Loser-Strategie, habe ich Ihnen heute in Teil 1 6 Beispiele mitgebracht. Wir beginnen ja mit Nestle, Thema verpackte Lebensmittel laut Bloomberg, also Ernährung. Einer der großen, Börsenwert 197 Milliarden Schweizer Franken. Die Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 16,5, für nächstes Jahr 15,5. Jetzt kommt Dividendenrendite bei einer Nestle inzwischen 4,1%. So, und jetzt schauen wir uns doch mal an, warum ich in diese Aktie rausgesucht habe. Auch hier der Blick wieder auf den Kursverlauf der letzten 10 Jahre auf Wochenebene. Und mein von mir gewähltes Beispiel, meine von mir gewählte Überschrift lautet der Katastrophenchart. Man dachte immer, eine Nestle-Aktie im Depot ist der Inbegriff Schweizer Solidität, Schweizer Qualität und wenig Kursschwankungen. Jetzt hat die Nestle-Aktie Ende 2021 ihr Hoch mit etwa 130 Schweizer Franken erreicht. Wo stehen wir aktuell? Bei 75 Schweizer Franken. Das heißt, in den letzten 3 Jahren inzwischen schon ist der Kursverlauf eine echte Katastrophe. Und das in einem Umfeld genau in diesen beiden Jahren 2023 und 2024, in dem die Indizes gestiegen sind, Tech-Aktien. So, wir gucken den unteren Teil der Grafik, der Wochen-MACD, da ist er wieder. Der notiert, wenn ich mir das Niveau angucke, auf einem 10-Jahres-Tief, so tief war er noch nie, ist kurz davor, auf Kauf zu drehen. Insofern sieht das auch nicht so schlecht aus. Wir werden natürlich bei diesen Beispielen tendenziell Aktien Ihnen zeigen, die stark verloren haben, die eventuell noch in Abwärtstrend sind, also genau das Gegenteil von der relative Stärke-Strategie, aber die vielleicht viel Wert, viel Value aufweisen, günstige Bewertungen und hohe Renditen. Hier sind wir wieder bei dem Thema 4,1% Dividendenrendite und das in einem Schweizer Markt, bei dem, wie gesagt, die Verzinsung, Geldmarkt 0,5, 10-Jahres-Rendite der Anleihen 0,4%, ein Vielfaches davon ist. Also das klingt schon richtig gut. Insofern als Fazit für die Nestlé-Aktie, als unser erstes Beispiel, einer der Top-Anwärter für unser Loser-Turnaround-Depot. So viel zu Nestlé. Ich muss aufpassen, dass ich heute nicht zu lang werde. Wir haben noch 5 Beispiele. Zweiter Punkt, L'Oréal. Körperpflegeprodukte, auch bekannt, auch einer der großen, 177 Milliarden Euro Börsenwert. Kursgewinnverhältnis dieses Jahr 25, nächstes Jahr 23. Dividendenrendite 2%, klingt alles nicht so spannend. Wir schauen auf den Kursverlauf, wieder die letzten 10 Jahre. Auch hier haben wir, und jetzt sogar in diesem Jahr, also im letzten Jahr 2024, massiven Kursrückgang von 460 Euro auf die im Tief knapp ja 330 gesehen. Da sind wir jetzt. Der Wochen-MACD auch im 10-Jahres-Bereich im Tief ist auch kurz davor, direkt ein Kaufsignal zu geben. Und wir sehen im Chart die Tiefs der Jahre 2022, Anfang 2023 im Bereich 300 Euro, gar nicht so weit weg. Würde bedeuten, auch das klingt so, als ob ich einen Qualitätstitel, einen profitablen Qualitätstitel zu deutlich günstigeren Kursen aktuell erwerben kann. Die Technik sieht nach wie vor, wie gesagt, noch nicht so schön aus. Auf jeden Fall wäre, auch auf Wochenebene, Erholungspotenzial bis zu den Durchschnittszielen etwa in dem Bereich dann 380 Euro möglich. So viel zu unserem zweiten Beispiel, L'Oréal. Bringt uns zum nächsten Sektor, unserem nächsten Beispiel, Pharma, Novo Nordisk. Börsenwert mit die größte Aktie in Europa, 381 Milliarden Euro. Kursgewinnverhältnis dieses Jahr 23, nächstes Jahr 19. Oh, das klingt nach einem starken erwarteten Gewinnanstieg nach wie vor. Dividendenrendite, die ist bei Novo Nordisk eher uninteressant, 1,5%. Aber wir schauen auch hier auf den Kursverlauf. Warum habe ich die in der Loserliste hier mit drin? Naja, im letzten Jahr, im Sommer noch, Kurse von 140 Euro. Ich habe Ihnen heute die Euro-Notierung mitgebracht, nicht den Originalchart in dänischen Kronen, weil die dänische Kronennotierung ist vielen nicht so geläufig, aber hier in Euro. Von 140 im Tief jetzt im Dezember auf die 72, aktuell 85. Auch massiver Kursrückgang. Wir sehen, und das finde ich ganz spannend, und das habe ich auch als Überschrift für die Novo Nordisk gewählt, die 200-Wochen-Linie, die gelbe Linie, 200-Wochen-Linie als Chance. Da ist sie nämlich im Dezember drauf geditscht, weil sie in 72 hat sich bisher erholt. Der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik extrem negativ, auch dickes 10-Jahres-Tief und dauert auch nicht mehr lange, dann wird er auch eindrehen. Das ist gut. Auch hier Novo Nordisk eher unter diesen Aspekten als strategische Gelegenheit, vor allem wenn ich mir die Durchschnittslinien angucke. Nächster, ASML, Technologie, Halbleiter. Börsenwert, auch hier knapp 300 Milliarden Euro. Kursgewinnverhältnis dieses Jahr 31, nächstes Jahr 25. Dividendenrendite noch geringer als bei Novo Nordisk, 0,8%. Wissen Sie überhaupt, was ASML heißt? Ganz kurz, ich habe es Ihnen extra mal mitgebracht, weil wir reden immer über ASML und häufig kennen wir die Abkürzung gar nicht mehr. Advanced Semiconductor Materials Lithography. Weltweit größter Anbieter von Lithografie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Wie sieht der Kurs aus? Auch der sieht technisch betrachtet spannend aus. Kursrückgang im letzten Jahr von 1.000 auf etwa 600 Euro im Tief im November, Dezember. Aktuell 730 und auch hier die gelbe 200-Wochen-Linie wurde angetestet, erfolgreich. Und der Wochen-MACD im unteren Teil der Grafik hat schon auf Long gedreht. Also auch hier sieht gut aus, strategische Gelegenheit. Und wenn Ihnen die Titel alle zu langweilig, zu solide, zu bekannt sind, habe ich noch etwas Heißeres mitgebracht. Wir bleiben im Thema Luxus und wir gehen nach Frankreich und wir reden über die Kering-Aktien. Also normalerweise beim Thema Luxus und Frankreich reden wir entweder über LVMH oder Hermès, die beste Qualität. Aber hier unter der technischen Betrachtung für das Loser-Turnaround-Depot hier extra die Kering. So, 29 Milliarden Börsenwert, also eher ein kleines Unternehmen. Ein Zehntel von dem, was die anderen gerade hatten. Bewertung, dieses Jahr Kursgewinnverhältnis 19, nächstes Jahr 15. Dividendenrendite knapp 5% inzwischen. So, und jetzt kommt's. Der Blick auf die Kursentwicklung der letzten Jahre. Und hier sieht man schon, da ist bei Kering in der Firma wohl einiges schiefgelaufen. Im Jahr 2021 lag der Höchstkurs, das war bei 800 Euro. So, und wir sind jetzt in der Nähe der 200-Euro-Marke, also Kursrückgang von 800 auf 200. Was finde ich technisch hochspannend? Wir sehen über die letzten 1,25 Jahre die Kurshalbierung von 400 auf 200 Euro. Und wir sehen im unteren Teil der Grafik, Und da bin ich wieder bei Ihrer Frage nach der Erläuterung des MACDs. Der Wochen-MACD hat diese neuen Tiefskurse, diese Kurshalbierung nicht mitgemacht. Er ist sogar leicht steigend und er ist auf Long. Also positive Divergenz, Kaufsignal, das schaut technisch echt spannend und gut aus. Fazit für Kering, technisch hochspannend, aber heiß, schlechtere Qualität. Und das letzte Beispiel für heute aus Deutschland, die Deutsche Post. Express, Kurierdienste, ist klar der Sektor. 41 Milliarden Euro Börsenwert. Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 10,5, für nächstes Jahr 9,5. Dividendenrendite 5,4%. Heißt, solide, unspektakulär, aber eine günstige Bewertung. Wie sieht die Aktie technisch aus über die letzten 10 Jahre? Wie gesagt, relativ unspektakulär. Kursrückgang von dem Höchstkurs im Jahr 2021 von 60 Euro auf aktuell 34. Also auch hier über die letzten 3 Jahre massiver Underperformer gegenüber den Indizes. Aber wie gesagt, inzwischen zum einen von der Bewertung Kurs-Gewinn-Verhältnis um die 10, Dividendenrendite größer 5. Da bekommen Sie viel Value für Ihr Geld. Im Chart die nächste große Unterstützung bei 30 Euro. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber auch hier bisher eben technisch schwach. So, das waren heute im ersten Teil für das Loser-Depot, für das Turnaround-Depot 6 Beispiele. Nächste Woche geht's weiter. Ganz kurz zusammengefasst, wir haben heute Ihre Fragen beantwortet. Wir haben viele Einzelthemen besprochen. Wir haben sehr viele Einzeltitel heute besprochen, wie versprochen. Grundsätzlich gilt für mich, wichtig für den Anlageerfolg, auch für Ihren Anlageerfolg, ist immer eine ausgewogene, solide Depotstruktur. Vermeidung von Klumpenrisiken, darauf sollte man immer achten. Und deswegen heute auch diese gewählte Strategie, Loser-Depot, im Rahmen der Höchstkurse der vielen Indizes, also DAX über 20.000, S&P 500 2 Jahre lang jetzt fast 60% gestiegen. Es gibt zahlreiche Chancen, wir finden viele qualitativ gute Aktien, die meilenweit weg von den Höchstkursen notieren. Das alleine mag noch kein Grund sein, aber die inzwischen attraktiv bewertet sind und oder manchmal auch beides eine spannende Charttechnik haben. Ja, das war's für mich. Ich hoffe, es war nicht zu viel auf einmal zum Wochenschluss. Bedanke mich wie immer sehr, sehr herzlich für Ihre rege Teilnahme. Freue mich wie immer auf Ihre Kommentare. Wir werden nächste Woche nicht am Mittwoch mit dem Weitblick herauskommen, sondern einen Tag früher, am Dienstag mit dem Weitblick. Hat den Grund, ich werde auf Dienstreise bei Kundenterminen sein, also schon am Dienstag der Weitblick. Bis dahin werden wir auch genau wissen, wie ist der Arbeitsmarkt und wie sind die Zinssituationen von der Wall Street heute zum Wochenschluss und am Montag zum Wochenstart verarbeitet worden. Das alles dann am Dienstag. Bis dahin, vielen, vielen lieben Dank. Freue mich wie immer über Ihr Daumen, Ihr Abonnement, Ihre Kommentare und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ihr Michael Winkler.